Auch ein herzliches Willkommen von mir, von meiner Seite. Ja, heute ist Karfreitag. Jesus ist für dich und für mich gestorben. Als erstes möchte ich eine Frage in den Raum stellen. Was tust du lieber? Sterben oder leben? Eine doofe Frage, oder? Also, wenn wir psychisch gesund sind, wollen wir leben. Bevor ich in meiner Unti-Klasse, während dem, dass ich Passionsgeschichten erzähle, zum Karfreitag kommt und ich vorher noch eine Lektion einschiebe, um dieser Frage nachzugehen, wofür ist denn Jesus gestorben? Weil ohne diese Antwort wäre es einfach nur eine brutale Geschichte, die ich Neunjährigen eigentlich nicht unbedingt möchte erzählen. Der Tod ist eben nicht das Letzte, wir haben es schon gehört. Heute ist Karfreitag, aber nachher kommt Ostern, noch später kommt Pfingsten und ganz am Schluss kommt das ewige Leben. Gott geht es nicht primär um den Tod. Gott geht es immer ums Leben. Aber für das Leben hat es den Tod gebraucht von Jesus. Hat es den Karfreitag gebraucht für dich und für mich. Zu was für einem Leben hat es das gebraucht? Jesus sagt einmal an einer Stelle, ich habe euch Leben gebraucht in der Fülle. Wie sieht das aus? Ich möchte dazu mit euch Römer 11, 36 anschauen. Dort steht, denn alles kommt von ihm, da ist Gott damit gemeint. Also alles kommt von ihm, Gott. Alles lebt durch ihn, durch Gott. Alles vollendet sich in ihm, in Gott. Ihm gebühren Lob, Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Ich habe probiert, die drei Eckpunkte mal irgendwie so aufzuzeichnen. Es hat also nichts damit zu tun mit dem dreieinigen Gott. Es hat auch keine Reihenfolge unbedingt. Aber die drei Eckpunkte heisst nochmal, alles kommt von Gott, alles lebt durch Gott, alles vollendet sich in ihm und zu ihm. Das ist die göttliche Ordnung für ein vollkommenes Leben. Leider sind schon die ersten Menschen sehr schnell aus dem rausgefallen. Und ich denke, auch wir fallen immer wieder mal aus dem Leben raus, obwohl Jesus für das Leben für uns gestorben ist und für uns jetzt eigentlich bereit wäre. Im Kolosser 1, 16 bis 17 wird das nochmal ähnlich beschrieben, einmal mit Jesus. Da heisst es, durch ihn, also Jesus, ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Denn Christus war vor allem anderen und alles hat nur durch ihn Bestand. Wir haben einerseits den Karfreitag, Jesus, der für uns gestorben ist. Und dann gibt es auch noch die Bibelstellen, wo die Bibel uns auch auffordert, zu sterben. Natürlich nicht physisch. Eine Bibelstelle davon lautet in Markus 8, 34, wer mir, also Jesus sagt da, wenn mir Jesus nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz, sprich sein Tod, auf sich und folge mir nach. Wenn die Bibel uns auffordert, zu sterben, dann geht es auch da nicht primär um sterben, 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 sondern auch da geht es wieder, damit du leben kannst, damit du in das richtige Leben reinkommst. Am Kreuz ist sehr vieles passiert. Vielleicht denkt man als allererstes an unsere Sünden, die uns hier vergeben werden. Aber das ist noch ganz anders passiert. Er hat auch unsere Krankheiten aufgenommen. Er ist für uns zum Fluch geworden und, und. Ich möchte einen Punkt heute mit euch anschauen, wozu er auch gestorben ist. Und zwar für unsere Ich-Zentriertheit, ich Bezogenheit, wir könnten sogar sagen, für unsere Selbstsucht. Das ist dann, wenn unser Ich noch will auf dem Thron bleiben, selber will ich weiterbestimmen, obwohl wir uns vielleicht auch schon mal bekehrt haben und da gesagt haben, von jetzt an bist du mein Herr vom Leben. Was ist der Unterschied zwischen der Ich-Zentriertheit und der Gott-Zentriertheit? Schauen wir dazu mal die Jünger an. Die Jünger haben 3 Jahre intensivst mit Jesus dürfen leben. Sie haben alles mitbekommen, was er gelehrt hat. Sie haben alles gesehen, was er gemacht hat. Sie haben die Wunder miterlebt. Sie haben sogar dürfen selber Wunder tun, die er ihnen die Autorität dazu gegeben hat. Sie haben sein Wesen kennengelernt. Sie haben ihn dürfen als Freund haben. Aber wie haben sie reagiert nach diesen 3 Jahren? Bis, sagen wir mal, zum Karfreitag an. Etwas hat ihnen nämlich noch gefehlt. Jesus war noch nicht gestorben. Und damit sind auch sie noch nicht gestorben. Und Jesus war auch noch nicht auferstanden und somit sind auch sie noch nicht in das neue Leben auferstanden. Und der Heilige Geist haben sie auch noch nicht gehabt. Ich möchte mal ganz provokativ die Frage in den Raum stellen: Gibt es ein Leben mit Jesus, so wie die Freunde mit Jesus intensivst unterwegs waren, sind die 3 Jahre? Und gibt es ein Leben durch Jesus? Und wenn ja, was ist der Unterschied? Und dazu möchte ich euch einladen, ihr kommt wieder 3 Minuten Zeit über, entweder tun das für euch selber bedenken, was ist der Unterschied zwischen dem Leben mit Jesus oder durch Jesus? Wie gesagt, ihr könnt das für euch allein oder mit dem Sitznachbar, wenn er will, könnt ihr das besprechen. Ich gebe euch jetzt 3 Minuten Zeit. Gut, die 3 Minuten sind leider um, aber ich danke euch für euer Mitmachen und Mitdenken. Nochmal, die Jünger waren 3 Jahre mit ihm unterwegs gewesen, aber ihrer Ich-Zentriertheit sind sie nicht gestorben gewesen. Obwohl ihnen Jesus ein Leben ohne Ich-Zentriertheit vorgelebt hat. Dazu hat es wirklich noch den Karfreitag, den Tod, gebraucht. Von Jesus. Zu dem durchzukommen, wo es nur noch um Gott geht, von Gott durch ihn, zu ihm und nicht mehr unbedingt durch mich, für mich und. Durch Jesus leben heisst also, zuerst mit ihm gestorben sind am Kreuz und mit ihm auferstanden. Im Römer 6, 4 bis 8 wird das so beschrieben. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben, so haben wir auch Anteil an seiner Auferstehung. Letztlich geht es doch darum, unser früheres Leben endete mit Jesus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist damit vernichtet und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr von der Sünde beherrscht werden. Sind wir aber mit Christus gestorben, dann werden wir auch mit ihm leben. Davon sind wir überzeugt. Das heisst also, vor 2000 Jahren bist du und ich, wenn wir das glauben und das annehmen, mit Jesus gestorben und auferstanden. Das ist für unseren Verstand komisch, weil wir leben im Jetzt und haben da die Zeitbegrenzung. Aber für Gott gibt es die Zeitbegrenzung nicht. Ich stelle mir das einfach immer ganz naiv vor. Wenn ich mir das vorstelle, wie Jesus am Kreuz gehangen hat, dann bin auch ich schon dort zumal als Annette in dem Körper inne gsi. Ich bin so damit mit ihm gerichtet worden. Ich bin mit ihm gestorben. Ich bin mit ihm begraben worden und ich bin mit ihm wieder auferstanden. Ja, Jesus hat alles vollbracht für das Leben von Gott. Durch ihn zu ihm. Und das haben, wie gesagt, auch die Jünger gebraucht, weil nach Pfingsten, nachdem das Karfreitag war, Ostern, Pfingsten, haben sie plötzlich ganz anders reagiert. Vorher, bis zum Karfreitag, ist es darum gegangen, ihre eigene Haut zu retten. Sie sind alle versprungen, die gefangen waren bei Jesus. Später, nach Pfingsten, sind sie plötzlich bereit gewesen, sich gefangen genommen zu lassen, zu foltern lassen für das Evangelium, bis hin zum Märtyrertod. Sie haben wirklich das gelebt, was wir in der Offenbarung lesen, sie liebten ihr Leben nicht bis in den Tod. Ich habe jetzt gerade mit einer Unterstunde die Pfingstgeschichte durchgenommen, der Heilige Geist. Und als ich das fertig erzählt habe, habe ich ihnen gesagt, und wissen Sie, die Männer und Frauen, die haben jetzt zwar Mut bekommen, aber es ist wirklich ernst geworden. Sie sind verfolgt worden, sie sind eingesperrt worden. Zum Teil mussten sie wirklich sterben. Und was denken die Kinder? Warum sind sie plötzlich bereit gewesen? Und die Antwort ist dann gekommen, weil der Heilige Geist ihnen Kraft dazu gegeben hat und weil sie gewusst haben, dass auch wenn sie sterben, später mit Gott wieder leben. Das Antworten von Kindern, die kein gläubiges Elternhaus haben. Ja, die Jünger sind also von ihrer Ich-Zentriertheit zu der Gott-Zentriertheit übergekommen. Und die Frage ist für uns da, will ich das auch? Jesus hat alles gemacht. Er muss nichts mehr machen. Aber will ich das überhaupt? Bin ich bereit, dass mein Ich vom Thron runterkommt? Und bin ich bereit, das täglich? Die Bibel sagt an einer anderen Stelle, der nehme täglich sein Kreuz auf sich. Weil das ist nicht mit einem Gebet getan. Da sind wir jeden Tag dauernd herausgefordert. Ich habe vor ein paar Wochen angefangen und habe gesagt, Herr, zeig du mir, wo ich in meiner Ich-Zentriertheit lebe. Ich möchte wirklich, dass du an erster Stelle stehst, dein Reich, deine Herrlichkeit, dein Wille. Zeig es mir. Ja, das zeigt er jeden Tag. Ich muss jetzt für das letzte Beispiel gar nicht weit zurück, was heute Morgen passiert. Ich habe mich geduscht und wollte die Haare waschen. Und das Shampoo, die Dösel ist zwar noch dort gestanden, aber leer gewesen, total leer. Und dann habe ich so gedacht, ist so die Wut in mir raufgekommen. Oder? Und habe gedacht, der Kurt hat noch vor mir geduscht. Warum hat er jetzt nicht mehr an mich gedacht? Wobei ich muss euch eins sagen, der Kurt ist sonst nicht so. Er denkt nicht einfach, ist ja gleich, wenn nach mir kommt. Aber in mir innen ist die Wut aufgekommen, geht es eigentlich noch, er hat nicht an mich gedacht. Und da kommt sofort der Gedanke, Annette, es geht wieder mal um dich. Es geht ja im Moment gar nicht um sein Reich, um sein Wille, um seine Herrlichkeit, es geht nur um dich. Und es hilft mir wirklich, wenn nur schon der Gedanke kommt, Annette, es geht wieder um dich, dann kann ich sagen, ja, dann ist es ja nicht tragisch. Ja, und so passiert es mir dauernd. Da fahre ich wieder Auto und irgendeiner fährt so ein bisschen irgendwie vor mir, oder? Wo ich so denke, du, wieso jetzt das? Nein. Und dann kommt wieder, ah, nicht, es geht ja nicht um dich. Ah, ja, dann. Und somit relativiert es mir sehr schnell die Situationen. Gut, aber wo leben wir denn immer noch in meinem Ich? Ich tue da ein paar Punkte aufzählen. Ich könnte zu Hunderten, aber ich, keine Angst, ich tue noch ein paar. Da haben wir zum Beispiel meine Meinung. Meine Sicht der Dinge, also die ist dann schon die einzig richtige. Meine Wahrnehmung. Ja, wenn du mir das sagst, dann weiss ich schon, was du noch gerade denkst. Meine Wahrnehmung ist schliesslich spürig. Wir sehen das aber auch bei unserem Gebet. Wie viel Raum nehmen unsere Anliegen ein? Und wie viel Raum nimmt das ein, wo ich sage, Herr, was sind denn deine Anliegen für heute? Was sind deine Wünsche? Was möchtest du? Was ist dir auf dem Herzen? Und ich möchte mich dort mit dir eins machen und das mit dir besprechen und aussprechen. Oder mein Haus. Jetzt kommen wir zum Besitz. Mein Geld. Mein Zahltag. Mein Auto. Total konträr zu dem, was die ersten Christen dann gelebt haben, was einfach alles zusammengelegt haben und aus dem Wir gelebt haben. Oder meine Ferien. Also da dürfen wir dann niemand reinreden. Das alles sind so Zeichen, dass mein Ich noch nicht ganz gestorben ist, sondern immer noch auf dem Thron höckelt oder sehr schnell wieder aufkreismet. Ich möchte das mal so ausformulieren. In dem Moment geht es immer noch darum, ums Ich, mich, meiner, mir. Wir sind die Wichtigsten hier. Manchmal ist auch ganz versteckt. Und wie gesagt, ich nehme mich da voll dazu. Jeden Tag merke ich wieder, es geht schon wieder um mich. Aber Gott möchte uns da davon befreien, weil dort, wo unser alte Ich noch lebt, dort sind wir verletzbar. Immer dann, wenn wir uns verletzt fühlen, betupft, entrüstet oder wütig werden, möchte ich mal behaupten, so zu 90% oder zu noch mehr, geht es um unser Ich. Warum ist das so schlimm? Weil das Ich kann wirklich ein Sklaventreiber sein. Und wir wollen doch viel lieber die Freiheit. Und für die Freiheit ist Jesus auch gestorben. Das Ich, das stellt nämlich Forderungen. Du musst. Also du bist schliesslich mein Ehepartner. Du musst. Du bist mein Freund, meine Freundin. Und dann bist du noch ein Christ. Also dann musst du freundlich sein. Und so reagieren. Ich habe schliesslich das Recht darauf, dass du. Diese Forderungen zeigen uns, dass wir immer noch unter der Knechtschaft sind von dem Ich. Wie ich mit mir umgehe, wie ich mit dem anderen umgehe. Und das Ganze beeinflusst unsere Beziehungsfähigkeiten und unsere Beziehungen. Und wie sieht denn das aus, wie ich mit mir umgehe, der Sklaventreiber? Ja, ich muss jetzt noch das und das haben. Ich muss doch einfach glücklich sein. Mir muss es gut gehen. Ich will das noch erreichen. Mit dem gebe ich mich nicht zufrieden. Ich muss perfekt sein. Ich habe jetzt nicht Ruhe, bis ich will keine Hilfe annehmen. Ich muss es selber machen. Und. Das können hilfreiche Motivationen sein. Aber irgendwann kippt es und es treibt uns und es treibt uns und es treibt uns wirklich wie der mit den Peitschen hier. Der Florian Sondheimer hat am 3. April uns Predigt gehalten und er hat uns aufgezeigt, dass die Vergangenheit auch unsere Entscheidungen mit beeinflussen können. Ich habe das probiert, noch mal einfach darzustellen. Der kleine Dockel hier, das sollte vielleicht unsere Kindheit zeigen. Da sind Verletzungen passiert. Wir sind durch Mängel durchgegangen, auch emotionale Mängel. Das ist ja so. Aber das Problem ist, dass das unser Ich gebildet hat. Und das Ich tut jetzt immer noch bis heute unser Erwachsensein in reagieren. Und das kann dann eben sich zu einem Sklaventreiben entwickeln. Ich habe immer verzichten müssen. Und darum tue ich jetzt nicht mehr. Und jetzt muss ich schauen, dass ich zurechtkomme. Und so weiter. Aber von dem Sklaventreiber möchte uns Gott befreien. Und für das ist Jesus gestorben. Weil die gute Nachricht lautet wirklich, wir müssen nicht ein Leben lang von unseren Verletzungen und Erfahrungen beeinflusst werden, sondern Gott möchte uns da Stück für Stück heilen. Die Heilung geht meistens Schritt für Schritt. Wahrscheinlich würden wir es gar nicht mehr aushalten, wenn wir von 0 auf 100 plötzlich ganz geheilt wären. Auf jeden Fall ist das ein Lebensprozess, aber Gott möchte uns immer mehr und mehr da drin führen. Gut. Schauen wir mal dich konzentriert an, nochmal bei den Jüngern. Gründonnerstag, Karfreitag. Wie haben sie ihr Ich immer noch gelebt? Da kommt doch bei dem letzten Mal immer noch der Streit auf, wer von uns ist der Höchste? Oder wer muss jetzt wem Füße waschen? Nein, ich sicher nicht. Also das ist ja der geringste Dienst, ich nicht. Wo Jesus sagt, ihr werdet mich alle verloren, sagt der Petrus. Ja, aber ich dann im Fall nicht. Ich habe dann schon noch ein bisschen mehr als die anderen. Im Garten Gethsemane, wo Jesus darum gebetet hat, wacht mit mir und betet. Wo es ihm wirklich mal schlecht gegangen ist. Die Bibel sagt, seine Seele sei bis zum Tod betrübt gewesen. Da ist es mal ihm schlecht gegangen. Bleibt wach und betet. Ja, ich bin jetzt müde. Und sind eingeschlafen. Bei der Gefangennahme haben alle ihre eigene Haut retten und sind gegangen und sind verschwunden. Sie haben nicht wollen. Ich will jetzt auch noch eingesperrt werden. Und später dann auch der Petrus, nachdem er ihn dreimal verleugnet hat, ist er dann auch gegangen. Und es heisst dort, er ging hin und weinte bitterlich. Und was hat er echt beweint? Sein eigenes Ich, das jetzt versagt hat? Schauen wir aber Jesus an. Jesus ist unser Vorbild. Er war absolut nicht selbstbezogen gewesen. Korinther 13 heisst, denn die Liebe sucht nicht das Ihre. Jesus hat nie Seins gesucht. Jesus ist nie um sein Ich gegangen. Er hat bis zum Schluss Geduld gehabt. Er hat sich gefreut, mit diesen Freunden nochmal am Tisch sitzen, Gründonnerstagabend, obwohl er genau gewusst hat, in ein paar Stunden, der eine wird mich verraten, der andere wird mich verleugnen und alle werden mich verlassen. Er ist sich nicht zu gut gewesen, den Jünger Füße zu waschen. Er hat auch einen Judas Füße gewaschen. Er hat betet, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wenn wir uns verletzt fühlen von einer Person, weil sie uns verletzt hat, dann gehen wir irgendwie auf Abstand. Wie wir das auch immer machen. Aber irgendwie gehen wir als Schutz auf Abstand. Jesus ist nicht auf Abstand gegangen beim Judas. Er hat ihn nicht weggestoßen. Er hat sich im Garten Gethsemane nochmal von ihm küssen lassen. Jesus hat geschwiegen, statt sich zu verteidigen. Wenn wir uns rechtfertigen, geht es immer. Immer. Da kann ich drauf gehen. Immer um sich. Immer. Das muss ich jetzt klarstellen. Also da muss ich mich jetzt schon wieder ins richtige Licht rücken. Und ich wäre genug beschäftigt gewesen am Kreuz mit der Schmerz und mit dieser furchtbaren Situation. Aber Jesus war frei gewesen von dem Ich. Und er konnte noch dienen. An einem Schächer, an Johannes, an der Maria und am Schluss an allen, die er betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist null Ich-Zentriertheit. Ja gut, jetzt können wir natürlich sagen, das ist Jesus, ich bin nicht Jesus. Nein, wir sind nicht Jesus. Aber 2. Petrus 1,4 heisst, Jesus ist gestorben, damit wir Anteil haben an der göttlichen Natur. Wir haben Anteil und wir werden immer mehr verwandelt in das Ebenbild. Wir werden nicht zu Jesus. Jesus bleibt Jesus. Aber wir bekommen Anteil über seine göttliche Natur und wir werden in sein Ebenbild verwandelt. Gut, wie geht das Sterben? Es soll ja kein physischer Tod sein. Der Schlüssel dazu ist loslassen. Loslassen, um zu empfangen. Loslassen von unseren Strategien, die das eben das verletzte Ich gemacht hat. Zum Beispiel die Strategie, ich muss jetzt für mich selber schauen und sorgen, weil für mich hat niemand jemand geschaut. Das loszulassen, die Strategie, ist übrigens auch eine Lüge. Dass nie irgendjemand für mich geschaut hat. Und darum muss ich doch und muss doch und muss doch. Und wenn ich das losgelassen habe, dann kann ich zu Gott gehen und von ihm her empfangen seine Fürsorge. Die Wahrheit von seiner Fürsorge ist genug für mich. Und zugeben, das Loslassen ist nicht einfach. Das Loslassen können wir wirklich wie als Sterben empfangen. Weil am liebsten wollen wir die Strategie, weil die hat uns ja schon zum Teil etwas gebracht. Das war unsere Überlebensstrategie gewesen. Und überlebt mal nicht mehr. Wer nicht mehr überlebt, stirbt. Und die Überlebensstrategie loszulassen, das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen die beibehalten und sagen höchstens, ja Gott, du kannst ja über meine Füße noch deine Fürsorge fliessen lassen. Und wenn es dann gleich nicht so kommt, kann ich dann immer noch, oder? Aber Gott sagt, nein, lass los, die Strategie tut dir nicht gut. Das ist dein Sklaventrieb, wo immer sagt, jetzt musst du schauen für dich, dass du gleich zu etwas kommst. Und dann kann ich deine Hände fühlen mit dem, was ich dir gebe. Gott ist unsere Quelle für alle unsere Bedürfnisse. Und darum müssen wir keine Angst haben vor dem Loslassen vom Ich und unseren Strategien. Weil wir werden im neuen Leben von Gott, durch Gott, zu ihm nicht untergehen. Du wirst nicht untergehen. Du musst auch nicht als Leichen rumlaufen. Ich muss sterben. Nein, du sollst ja leben. Klar geht es halt durch Sterben, aber damit du kannst leben. Du wirst auch nicht zu kurz kommen. Du wirst zwar nicht bessere Umstände bekommen, denn du loslässt und von ihm Quellen überkommst. Du musst nicht unbedingt bessere Umstände bekommen, aber in diesen Umständen kommst du Sinn, Frieden über. Ich möchte euch noch mal etwas erzählen, wie ich das so praktiziere. Ich habe angefangen, jeden Abend mir eine gewisse Zeit zu nehmen, um mit Gott nochmal den Tag durchzusprechen. Es ist eine sehr schöne Zeit. Ich habe ihm dazu dabei sehr viel danken, was passiert ist, was hat gelingen dürfen. Und dann bringe ich ihm auch die Situationen, wo ja, jetzt vielleicht ein bisschen schlimmer war, als jetzt nicht gerade das Duschmittel, also das Shampoo gerade sofort zur Hand. Situationen, die mich schon verletzt haben. Da hat zum Beispiel vielleicht eine Person ist nicht ganz so liebevoll und freundlich mit mir umgegangen. Also das gibt es ja manchmal, oder? Und dann kann ich das Leben, das von Gott durch Gott zu ihm. Ich gehe zu Gott und bringe ihm die Verletzung und empfange dann auch die Heilung für die Verletzung. Und zwar auch ja, die Heilung von den alten Verletzungen. Und ich kann dann auch aussprechen, jetzt bin ich eine Zwitt. Ich empfange dann, wenn jetzt eine Person mir das einfach nicht hätte geben können, die Freundlichkeit und das Liebevolle, dann sage ich also Gott, ich empfange es von dir. Bei dir habe ich es vollkommen. Die vollkommene Freundlichkeit und die vollkommene Liebe, und die genügt mir. Und durch dich bin ich jetzt auch diesen Mängeln gestorben und meinen Mängeln von der Vergangenheit. Die Verletzungen und Mängel haben keine Macht mehr über mich. Durch dich kann ich dieser Person auch vergeben. Und durch dich kann ich diese Person loslassen und vor allem meine Forderungen an diese Person loslassen. Ja, du musst mir. Schließlich bist du ja. Natürlich, wenn die Person zu mir liebevoll und freundlich ist, darf ich das selbstverständlich dankbar in Empfang nehmen. Aber wenn sie es halt nicht ist, dann lasse ich sie los mit den Forderungen. Du musst. Und das gibt Freiheit. Das gibt eine unendliche Freiheit in mir, weil das ist dann, wenn der Sklaventreiber nicht mehr fordern kann. Und das ist natürlich auch eine riesige Freiheit für die andere Person, weil sie wird ja auch nicht mehr von dem Sklaventreiber gefordert. Ja, ich hoffe, ich konnte euch lustig machen für das Leben von Gott, durch ihn, zu ihm. Lustig machen auch sogar durch Jesus dafür zu sterben. Und gell, wir sind ja nicht einfach von heute auf morgen perfekt. Und um das geht es auch nicht. Es ist ein täglicher Entscheid, immer wieder. Wichtig ist die Zielrichtung. Das Ganze wird ein Lebensprozess sein. Aber wir werden immer mehr in das Leben kommen. Und darum möchte ich auch euch ermutigen, nicht stehen bleiben und schon gar nicht zu resignieren, sondern immer mehr und mehr in das Leben kommen. Und ganz zum Schluss schauen wir nochmal auf Jesus. Am Kreuz, da kommt plötzlich der Schrei: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das muss so ein schlimmer Moment gewesen sein. Er nennt ihn da nicht Vater, er nennt ihn mein Gott. Dass der Schrei aus Jesus rausgekommen ist. Und so wie es uns die Überlieferungen geben, hat sich der Himmel nicht geöffnet. Und die Stimme vom Vater hat man gehört. Sondern der Himmel hat geschwiegen. Und der Vater auch. Und das Schwiegen und das keine Antwort bekommen, hat Jesus müssen aushalten. Und trotzdem, ein bisschen später, sagt er vertrauensvoll: In deine Hände lege ich meinen Geist. Und wenn du durch ganz schlimme Schmerzen gehst, durch Trauer, durch Not und auch durch Unverständnis, warum? Wenn du das nicht kannst einordnen, wenn etwas passiert, dann können wir auch dort durch Jesus mit ihm beten, aber in deine Hände lege ich mein Leben, meinen Geist. Und mein Ich. Amen.